Diese Predigt ist die zweite in einer Dreireihe über die Weisheit. Und diese Woche in meiner tieftheologischen Recherchen für die Predigt habe ich eine Liste gefunden von Weisheiten, die ich für würdig gehalten habe, an dieser Stelle weiterzugeben. Cowboy-Weisheiten. Zum Beispiel, die Katze aus dem Sack zu lassen ist viel einfacher, als sie wieder reinzukriegen. Oder trink immer stromaufwärts von der Herde. Schlage nie einen Mann, der gerade Tabak kaut. Und, besonders gut, verpasse nie eine gute Gelegenheit, die Klappe zu halten. Letzte Woche haben wir gesehen, dass Weisheit viele Facetten hat. Wissen ist ein Bestandteil von dem biblischen Verständnis von Weisheit, aber ganz wesentlich ist auch, dass man mit diesem Wissen umzugehen versteht. Tiefe Weisheit ist oft durch Erfahrung erlangt. Weisheit ist auch etwas, was man lernen kann. Und vielfach werden wir aufgefordert, auf die Erfahrung anderer zu achten und von älteren Menschen zu lernen. Der eine Punkt in dieser Liste von Cowboy-Weisheiten, was mir besonders gut gefallen hat, habe ich bis jetzt aufgehoben. Ein gutes Urteilsvermögen kommt von Erfahrung. Und die meisten Erfahrungen entstehen aus einem schlechten Urteilsvermögen. Kurz gefasst könnte man sagen, lerne aus den Fehlern der Vergangenheit, sonst wirst du sie wiederholen müssen. Nun, in der letzten Predigt habe ich kurz darüber gesprochen, dass die Suche nach Weisheit in der Antike kulturübergreifend ein sehr großes Anliegen war. Ich hatte auch erwähnt, dass das Buch der Sprüche als Ganze sich mit dem Thema Weisheit auseinandersetzt. Allerdings ist mir in dieser vergangenen Woche in den Sinn gekommen, dass meine Beschreibung letzte Woche eigentlich viel zu kurz gekommen ist. Es gibt eine ganze Kategorie von Büchern in der Bibel, die als Weisheitsliteratur bezeichnet werden. In den Spätschriften, den sogenannten Apokryphen, die wir in manchen Bibeln finden, sind noch einige Bücher mehr, die in dem Volk Israel großen Einfluss hatten. Die waren Weisheitsbücher. Und unser Text für heute kommt aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 3, die Verse 5 bis 6. Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn. Bau nicht auf eigene Klugheit. Such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Diese Verse haben viele schon begleitet und in ihrem Glauben gestärkt. Und sie können uns auch helfen, als weise Menschen zu leben. Sie fordern uns auf, über unser Leben und unsere Prioritäten nachzudenken. Eins, was ganz wichtig ist, was wir an diesen Versen erkennen können: Such die Begegnung mit dem Heiligen. Eine Frage: Was macht den christlichen Glauben aus? Früher hatte ich einen Glaubenskurs auf Videokassette und in einem Video sind die Leute, die diesen Kurs gemacht haben, durch eine Fußgängerzone gegangen und sie haben verschiedene Leute gefragt, was ist das Zentrum des christlichen Glaubens? Sie bekamen verschiedenste Antworten von Gutes tun zu keine Ahnung zu einem, der auf die Frage nur gelacht hat. Aber die häufigste Antwort, die sie bekommen haben, war die Nächstenliebe. Und in dem Kurs haben sie dann nachher zusammengefasst und gesagt, die Nächstenliebe ist ganz wichtig, aber auch sie ist nicht das Zentrum des christlichen Glaubens. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist eine Person, Jesus Christus. Ich habe selber schon im Gespräch gehört, dass Leute gesagt haben, ach, ich lebe christlicher als so manche Leute, die jeden Sonntag in die Kirche rennen. Aber was definiert eigentlich ein Christ? Woran wird ein Christ erkannt? Was verstehen wir als ein Leben, das Gottes Willen entspricht? Nun, an dieser Stelle wäre es üblich, dass wir eine gewisse Ethik als Maßstab anwenden. Verschiedene ethische Maßstaben werden benannt. Ein Christ macht das und ein Christ macht das nicht. Als ich Kind war, waren gewisse Fragen, die uns sehr bewegt haben. Darf ein Christ rauchen? Darf ein Christ Alkohol trinken? Darf ein Christ tanzen? Darf ein Christ Rock'n'Roll hören? Es waren bestimmt viel mehr Fragen, Aber das waren einige wenige. Aber natürlich heute gibt es genauso Fragen, die uns bewegen. Darf ein Christ Marihuana rauchen? Oder in die Kekse mit einrühren? Darf ein Christ Sex vor der Ehe haben? Darf ein Christ in einer homosexuellen Beziehung sein? Darf ein Christ abtreiben? Nun, diese sind alle wichtige Fragen, über die Menschen, über die Christen teilweise sehr heftig debattieren. Es werden manchmal rote Linien gezogen und gesagt, bis hierher, aber nicht weiter. Aber es steckt eine Gefahr darin, auf die wir achten sollen. Der christliche Glaube ist nicht auf einen ethischen Kodex zu reduzieren. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist die Person Jesus Christus. Und das ist etwas sehr anderes als ein Verhaltenskodex. Nun, mir ist durchaus bewusst, dass das Buch der Sprüche lange vor der Geburt Jesus geschrieben wurde. Aber in Jesus hat der Vater seinen Plan, den er seit dem Sündenfall zur Erlösung der Menschheit verfolgt, zu seinem Höhepunkt gebracht. Das heißt, wenn wir jetzt von den Sprüchen lesen, über die Sprüche reden, kann man durchaus auch vom christlichen Verhalten reden, weil die Sprüche genau in dieser Linie sind, dieser Weg, den Gott mit der Menschheit gegangen ist, um uns zur Erlösung zu bringen. Da ist Jesus Christus im Zentrum davon. Und der Text für heute kommt aus Sprüche, Kapitel 3, die Verse 5 und 6. Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn. Bau nicht auf eigene Klugheit. Such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Hier finden wir keine ethische Anweisung, sondern Weisheit, die uns auffordert, das Wichtigste an erster Stelle zu halten. Wir fragen so oft, was darf ich machen? Was darf ich nicht machen? Aber wie oft stellen die Frage, wer soll ich sein? Viel mehr als ethische Richtlinien brauchen wir ein neues Herz. Wir brauchen eine Begegnung mit dem Heiligen. In Sprüche 1,7 heißt es, die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Erziehung. Es ist die Furcht des Herrn, die erkennt, dass ich nicht der Maßstab bin für das, was richtig und falsch ist, sondern der, der uns erschaffen hat. Der christliche Glaube wird nicht dadurch ausgemacht, wie wir uns verhalten, sondern wem wir gehören. Und wenn wir ihm mit ganzem Herzen, ganzer Kraft und ganzem Sein gehören, wird sich das sehr wohl auf unserem Verhalten auswirken. Man würde weit über das Ziel hinausschießen, zu sagen, dass es egal ist, wie wir uns verhalten. Mit dem ganzen Herzen auf dem Herrn zu vertrauen, bedeutet, dass man seine eigene Meinung von ihm korrigieren lässt. Wir brauchen die Begegnung mit dem Heiligen, mit Gott dem Vater, durch seinen Sohn Jesus, der uns den Heiligen Geist gibt. Kein Verhalten, und sei es noch so enthaltsam, asketisch oder gut, wird jemals die Begegnung mit Gott ersetzen können. Nur in der Verbindung mit ihm werden wir Erfüllung finden. Nun, dass wir nicht auf die eigene Klugheit bauen sollen, fordert uns auf zu bedenken, dass Gott schon über Jahrtausende hinweg mit uns gesprochen hat. Martin Luther hatte die Frage gestellt, wo er einen gnädigen Gott finden kann, und war überwältigt, als er ihn in der Bibel gefunden hat. Und daraus ist seine Lehre Sola Scriptura entstanden, allein durch die Schrift. Richte deinen Glauben nach der Bibel, nicht andersherum, dass unser Verständnis der Bibel nach dem, was wir für gut und richtig halten, gerichtet wird. Einer hat es mal so gesagt, wenn du nur mit der Bibel übereinstimmst, dann ist deine Antwort nicht Gehorsam, sondern Zufall. Die Annahmen, die du von deiner Kultur übernommen hast, stimmen in dem Fall zufällig mit der Bibel überein. Aber was tust du, wenn die Bibel dem widerspricht, was du für wahr halten willst? Das ist eine heftige Frage. Was tun wir, wenn dem, was wir für wahr halten wollen, dem Bibel dem Bibel widerspricht. In der letzten Gemeinde, wo ich Pastor war, hatten sie eine Tradition, von der sie mir nichts erzählt haben, als sie mich angestellt haben. In der Jahresgemeindestunde haben sie den Pastor und seine Frau aus dem Raum geschickt, dass sie dann über ihn reden konnten. Ich habe einem der Ältesten gesagt, aber in der Bibel heißt es, wenn du ein Problem mit deinem Bruder hast, sollst du mit ihm reden, nicht du sollst ihn aus dem Raum schicken, dass du über ihn reden kannst. Seine Antwort darauf war, das machen wir schon seit vielen Jahren, es kann doch nicht falsch sein. Und dazu muss man in aller Deutlichkeit sagen, doch, es kann falsch sein. Leider können wir alle immer wieder Experten darin sein, das auszublenden, was uns gerade nicht passt. Aber nur weil wir etwas immer so gemacht haben, heißt nicht, dass es automatisch richtig ist. Bau nicht auf eigene Klugheit. Es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen, dass wir ihre Lehre kennenlernen. Wir sollen nicht nur auf das hören, was der Pastor am Sonntag erzählt oder was man in tollen Predigten, die man im Internet runterladen kann, hört. Wir müssen selber in der Bibel sein, wir müssen sie selber lesen. Es ist wichtig zu erkennen, dass Gott durch die Schrift heute noch mit uns spricht. Nein, das heißt keineswegs, wenn wir alle genug Bibel lesen, wird es keine Fragen oder Diskussionen mehr geben. Fragen der Auslegung wird es weiterhin an manchen Stellen geben. Wir dürfen die Bibel auch nicht nur dazu lesen, um die anderen widerlegen zu können. Aber das Lesen der Bibel muss in erster Linie dazu dienen, dass wir dem Heiligen Geist begegnen. Denn das sind die Begegnungen, die unser Herz erneuern werden. Und wir müssen bereit sein, unser Denken erneuern zu lassen. Und das gilt für uns alle, egal auf welche Seite von diesem oder jenem Streitpunkt wir fallen mögen. Und wo führt uns das dann hin, wenn wir in der Bibel lesen und es ihr erlauben, unser Denken zu verändern? Wir werden zu Jesus geführt. Wir werden wieder zum Kreuz geführt. Wir werden aufgefordert, Jesus ähnlicher zu werden. Wir werden aufgefordert, Gnade und Barmherzigkeit in unseren Herzen wachsen zu lassen. Gesetzlichkeit wird keinen Platz mehr haben, aber eine Relativierung der tödlichen Macht der Sünde wird auch keinen Platz in unseren Herzen finden. Es ist ein Weg des Lernens und es ist ein Weg der Demut. Etwas, was uns nicht immer so leicht kommt, zuzugeben, dass wir etwas vielleicht falsch gesehen haben, es zuzulassen, dass unsere Ansichten verändert werden sollen. Aber wir müssen Gott diese Möglichkeit geben, ihn, also unsere Herzen zu verändern durch sein Wort. Und zum Schluss unseres Textes heißt es dann, ebnet er selbst deine Pfade. Ebene Wege, das wünschen wir uns. Ah, dass es richtig glatt geht, dass es läuft. Nun, ich denke nicht, dass als Salomo diese Worte geschrieben hat, dass er sagen wollte, dass dann einfach alles einfach wird. Aber wenn wir die Begegnung mit dem Heiligen suchen, dann werden wir das Leben anders erleben. Wir werden das Leben, wir werden die Welt um uns herum anders wahrnehmen. Und wir werden nicht mehr so viel Wert darauf legen, Recht in der Sache zu behalten und vielmehr suchen, dass Gottes Namen verherrlicht wird. Wir werden die Entspannung erleben, die damit kommt, wenn wir merken, dass wir nicht für den Verlauf der Welt zuständig sind, sondern dem überlassen, der das kann. Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit, such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade. Amen.